Wir versuchen immer dort zu sein, wo unsere Nutzer und unsere Nutzerinnen sind, damit wir an diesen Punkten irgendwie anknüpfen können. Und meine Wahrnehmung ist, es wird auf jeden Fall schneller, es kommt schneller mehr dazu, es verändert sich in schnelleren Rhythmen. Und unser Spagat ist immer, dass wir natürlich diese Dinge anbieten wollen und müssen, aber jetzt nicht sagen können, auf Faznet hast du nur noch einen großen Suchschlitz und interagier mal mit dem Content. So, also das, ne, so, sondern wir müssen halt den Spagat bilden zwischen, wie können wir damit experimentieren, wie können wir für uns Erfahrung sammeln in dieser Art der Nutzerinteraktion, wie können wir aber nach wie vor den Anspruch, den an eine FAZ gestellt wird, nämlich Nachrichten zu kuratieren und zu publizieren, trotzdem erfüllen.
Hallo ihr lieben Digitalos da draußen, herzlich willkommen bei den Digital Product Talks. Heute sprechen wir mit Marina Sorg von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie ist Deputy Chief Product Officer und treibt die digitale Transformation eines der wichtigsten Medienhäuser Deutschlands voran. Medienhäuser müssen heute alles gleichzeitig schaffen, digital verfügbar sein, personalisierte Erlebnisse liefern und ihre journalistische Haltung bewahren. Wie man diesen Spagat meistert, das zeigt uns Marina Sorg. Ich sag's mal in ihren eigenen Worten, die große Frage für Zeitungen wie die FAZ, wie werden wir digital, bieten unseren LeserInnen maßgeschneiderte Inhalte und bleiben trotzdem die Zeitung, die wir immer waren. Spaß beim Zuhören, los geht's. Hallo Marina, schön, dass du da bist. Zum Anfang wie immer, nimm uns kurz mit auf den Weg, den du gegangen bist, zur Deputy Chief Product Officer bei der FAZ und was diesen Job so ausmacht, der so wunderbar klingt.
Vielen Dank erstmal für die Einladung, sehr gerne. Ja, ich bin seit 8 Jahren jetzt bei der FAZ und habe dort als Produktmanagerin angefangen. Also habe ursprünglich BWL studiert mit dem Schwerpunkt Werbung, also habe was ganz anderes gemacht. Bin dann irgendwie über einen Job vorher im E-Commerce ins Produktmanagement gerutscht, sag ich mal. Und dann hat die FAZ irgendwann inseriert. Und ich habe mich beworben und habe dort als Produktmanagerin angefangen. Wir haben damals im Bereich Digital Media sozusagen die digitalen Produkte, also Digital Assets nennen wir das hier intern, ja, verantwortet, getrieben. Und 2017, als ich startete, waren es tatsächlich, war Digitalisierung das Schlagwort sozusagen. Also wir müssen uns digital aufstellen als Verlag, als Haus und brauchen neue digitale Produkte. Brauchen neue digitale Angebote, eine andere Herangehensweise, Systeme. Wir sind ein altes Haus mit vielen Legacy-Systemen. Und in der Zeit habe ich angefangen bei der FAZ. Und seitdem begleitet mich eigentlich der Wandel, sowohl hier im Haus als auch in meinem Job. Verschiedene Stationen hier schon gehabt, immer auf Verlagsseite. Ne? Wir sind klar getrennt durch Verlag und Redaktion. Und bin jetzt gerade als Deputy Chief Product Officer verantwortlich für die digitalen Produkte. Also mein Team, das Produktmanagement, betreut alle digitalen Produkte, die wir seitens FAZ haben, also Apps, Websites, unser E-Paper, Newsletter, Podcast, all das wird von uns digital betreut, in engem Schulterschluss mit der Redaktion und allen Stakeholdern, die wir hier so im Verlag haben. Das sind jede Menge und es macht Spaß.
Ich erinnere mich an einen Satz im Vorgespräch, der ist mir hängen geblieben, Marina. Du hast gesagt, es gibt nur einen Weg und das ist der digitale. Wann wurde dir klar, dass das die Richtung ist und dass eigentlich nichts, dass es keinen anderen Weg gibt, ja, dass sich die FAZ in die digitale Richtung bewegen muss, weil sonst der Anschluss in Gefahr ist?
Ja, also ich sage jetzt mal, ich bin digital eingestiegen und ich habe auch immer nur digitales Produktmanagement gemacht und diesen Weg, dass es nur den digitalen gibt. Ich sage jetzt mal, der ist so im Haus gar nicht ganz richtig, sondern wir arbeiten digital first, um es mal so zu sagen. Aber wir haben auch noch ein sehr, ja, sehr wichtiges Printgeschäft im Haus. Also sagen wir mal so, unsere Geschäftsführung und auch unsere Herausgeber produzieren ja eine Printzeitung jeden Tag. Und das ist auch unsere Basis sozusagen. Und die ist nach wie vor total wichtig für uns, weil sie uns diese digitale Transformation finanziert und bezahlt und das auch die Heritage der FAZ ist, also das ist so die Ur-FAZ, die wir haben. Und der Weg, dass es nur das Digitale gibt, beziehungsweise das Wachstumsfeld ist, in das wir einfach rein müssen. Das ist vielen schlauen Leuten hier in der FAZ schon, bevor ich dazu gekommen bin, klar gewesen. Deshalb gibt es einen digitalen Weg in unsere Abteilung Product and Sales, in der ich hier tätig bin. ist eine der wichtigeren Verlagsabteilungen, sage ich mal, wo dieses digitale Wachstum und die digitalen Produkte halt entwickelt werden. Und genau, aus der Printzeitung nehmen wir ganz viel, auch Inhalte für digital. Aber am Ende, wir haben heute einen ganz wichtigen Tag, wir produzieren heute das Rhein-Main, die Rhein-Main-Tageszeitung, das erste Mal aus einem Digital First Workflow. Also das ist heute ein ganz wichtiger Tag für die FAZ. Genau, also wir befinden uns mitten in dieser Transformation und das ist der Weg. Das heißt aber nicht, dass Print unwichtig ist und dass Print nicht existiert, sondern es ist nach wie vor wichtig und relevant für uns. Nur der digitale Weg ist halt der, der ja nach vorne geht. Also ich meine, es ist am Ende gibt's, ja, es gibt nur den, beziehungsweise wir machen das mit der Printzeitung zusammen, um es mal so zu sagen.
Jetzt interessiert mich natürlich, das ist ja wahrscheinlich kein Weg, der quasi schon schön flach und ohne Stolpersteine geebnet ist. Vielleicht schon mal so ein Beispielprojekt. Ich erinnere mich noch auch aus dem Vorgespräch an Liquid Content Design, Systemeinführung. Was sind denn so Beispiele, wo vielleicht der Weg zur Digitalisierung gar nicht so einfach war, wie man sich das vorstellt? Erstmal nur als Beispiel, wir steigen ja später nochmal in die ganzen Themen ein bisschen tiefer ein, aber vielleicht schon mal so, um Vorgeschmack zu bekommen, was es bedeutet, da den digitalen Weg zu gehen in einem Verlagshaus.
Ja. Also sag ich mal, das Wichtigste, was wir als FAZ haben, sind ja unsere journalistischen Inhalte. So, also warum liest man eine FAZ? Man liest sie nicht, weil das Produkt besonders schön ist oder sich die App total gut anfühlt. Das muss sie natürlich auch, aber weil man die Artikel lesen möchte. So und sag ich mal, das journalistische Produkt. Und der Weg in den digitalen Weg, also ich sag jetzt mal, wir haben... Die Zeitung gibt es seit 76 Jahren jetzt, also die FAZ. Wir hatten letztes Jahr 75-jähriges Jubiläum. Dieses Jahr gibt es die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, hat auch ein Jubiläum. Und unsere Website, habe ich jetzt gelernt, hat nächstes Jahr auch ein Jubiläum, nämlich 25 Jahre. Und ich sage mal, Digitalisierung beschäftigt uns schon ziemlich lange, so das zeigt das. Als ich kam 2017, war ganz klar, dass wir unser Online-Angebot, und zwar auch das, wie können Nutzer abschließen auf FAZNet und wie können wir auf FAZNet, also sag ich mal in einem Nachrichtenstream, überhaupt Artikel hinter eine Paywall stellen und dafür Geld nehmen. Das war unser Kernthema damals. Scheint heute unwahrscheinlich weit weg. Und jede Website, die ihr euch so denken könnt, die nachrichtliche Inhalte hat ja, sag ich mal, digitale Inhalte, die du dort kaufen kannst an der Paywall. Und das haben wir 2018 eingeführt, FAZ Plus. Und das ist so das erste Projekt. Ich habe damals das Projekt geleitet von Verlagsseite, wo wir wirklich intern auch mit einer Redaktion ganz, ganz akribisch und hart diskutiert haben, was bedeutet das eigentlich? Welche Inhalte kommen dahinter? Wer wählt die aus? Wählt die eine Redaktion aus oder eine Verlagsabteilung? Wie viele Inhalte dürfen das sein pro Tag? Wie viele müssen das sein? Was passiert denn mit unseren Reichweiten, mit unseren Werbeerlösen? Also das waren ganz grundlegende Diskussionen, die wir 2017, 2018 geführt haben, die heute, sag ich mal, anderer Natur sind. Ne? Wir führen andere Diskussionen. Wir wissen alle, wir haben seit 2017 noch Reichweite dazu gewonnen, seit 2018, seitdem wir FAZ Plus haben. Das sind vor allem nachrichtliche Themen. Wir haben mittlerweile, wir haben mit 7 oder 14 Artikeln pro Tag hinter der Paywall gestartet. Wir haben mittlerweile 40% Paid Content auf FAZNet. Mittlerweile sucht immer noch die Redaktion die Artikel aus, die hinter dieser Paywall sein sollen. Aber ein System und eine Maschine, sage ich jetzt mal, sagt, welcher Artikel für wen bezahlt ist und welcher nicht. Ne? Also so, wir sind unglaublich viel weiter in diesen Diskussionen. Es sind ganz andere Gespräche, die wir auch mit einer sehr offenen und sehr vorwärtsgewandten Redaktion führen. Immer unter dem Qualitätsaspekt. Aber das ist so ein Beispiel dafür, was bedeutet das, die zu digitalisieren, weil am Ende digitalisieren wir ein nachrichtliches Produkt, sage ich mal, was immer so einen Spagat hat, auch zwischen Reichweite, eine Relevanz in der Welt haben wollen, müssen sozusagen, aber auch Geld verdienen, ne, und Inhalte hinter eine Bezahlschranke zu stellen, wenn wir einfach sagen, okay, das ist wichtiger journalistischer Inhalt. Wir müssen auch leben können. Wir müssen unser Haus finanzieren, unsere Arbeit finanzieren können. Deshalb verlangen wir dafür Geld. Und eine Printzeitung hat man damals auch bezahlt und bezahlt man auch immer noch. Ne? So, aber im Internet ist es eine etwas andere Mentalität gewesen. So, und das ist eigentlich dieser ganze Weg, den wir immer weiter gehen und zusammen bewältigen, ja.
Bevor wir jetzt auf die einzelnen digitalen Produkte der FAZ zu sprechen bekommen, interessiert mich nochmal der übergreifende Blick auch auf die Organisation und digitale Transformation, weil ich kann mir vorstellen, so ein traditionsreiches Haus wie die FAZ mit sehr etablierten Strukturen, mit renommierten Redakteuren und Redakteurinnen, so ein Haus dann zu digitalisieren, ist sicherlich auch eine Herausforderung für die Organisation. Ja, dann agile Prozesse, eine ganz andere Kultur in der digitalen Produktentwicklung als wahrscheinlich in der Art und Weise, wie eine Redaktion strukturiert ist. Also was aus deiner Erfahrung bedeutet auch die digitale Transformation für ein Haus wie die FAZ? Welche strukturellen Veränderungen hat es da gebraucht? Möglicherweise auch kulturellen Veränderungen. Was sind da deine Erfahrungen?
Ja, ich kann an der Stelle natürlich immer nur für die Verlagsseite sprechen. Ich sage jetzt mal Redaktion. Begleiten wir sozusagen, aber die Redaktionsprozesse zu digitalisieren, das machen auch die Redaktionskollegen, sage ich mal, selbst, die da ihr eigenes Tempo haben und ihre eigenen Themen. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir uns irgendwo in einem Spannungsverhältnis, sage ich mal, da bewegen. Also das heißt, unser Haus und wir zum Beispiel im Produkt, also ich fange nochmal anders an. Wir im Produktmanagement, wir arbeiten agil. So, das heißt, wir haben keine eigene Entwicklung, sondern wir arbeiten mit Partnern zusammen, für unsere Apps, für unsere Websites, für unser E-Paper, haben starke Partner seit 10, 15 Jahren an Bord, mit denen wir ganz eng zusammenarbeiten. Die Entwicklungsprozesse steuern wir agil. Das heißt, wir müssen intern auch unsere Stakeholder und unsere Anforderer, sag ich mal, auch in einem agilen Prozess irgendwo mitnehmen. So, also das heißt, wir haben gewisse Standardformate, Artefakte, die wir halt einfach nutzen in unserer Entwicklung. Unser Haus ist jetzt kein agiles Haus. Also ich sage jetzt mal, Scrum kennt, weiß ich gar nicht, ob das jeder kennt, aber am Ende tickt dieses Haus einfach anders. Und wenn wir uns auf Themen und Projekte committen und vereinbaren, weiß nicht, wir führen ein neues Content-Management-System ein. Ich habe heute gesagt, heute ist ein ganz wichtiger Tag für die FAZ. So, dieses Projekt hat ja vor längerer Zeit begonnen. Und dann ist natürlich die erste Frage, wann ist es denn fertig? Wenn wir aber nicht wissen, was wir tun wollen, können wir schlecht sagen, wann es fertig ist. Und es ist auch ganz normal, dass diese Frage kommt. Aber da sind wir in so einem Spannungsverhältnis zwischen: Wir brauchen eigentlich eine Zuverlässigkeit in der Lieferung, in dem, was wir tun. Wir brauchen Kommunikation in verschiedene Level, also zur Geschäftsführung, zu den Herausgebern. Und da gibt es zum Teil auch Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Dann gehen die wieder zurück, dann nehmen wir das wieder mit. So, das braucht zum Teil eine Weile. Also es sind natürlich andere Abläufe und andere Prozesse, als das jetzt ein Digital Startup hat, ne? So, also das sind auch ganz andere Gespräche. Das ist aber in dem Sinne nicht schlimm und das muss man aber wissen, wenn man hier Produktmanagement macht und wenn man auch hier diese digitalen Themen begleitet. Also es sind ganz viele Gespräche, die wir begleiten, ganz viele Themen und die wir auch lange vorbereiten, die wir in vielen Gesprächen immer wieder führen, die zum Teil, weiß ich nicht, Jahre auch brauchen, wenn wir über inhaltliche Strukturen reden, wenn wir zum Beispiel darüber reden, jetzt die Artikel, die FAZ Plus sind, die hinter der Paywall stehen, kommen aus einem System. So, das wäre vor 5 Jahren, gab es solche Systeme und solche Tools gab es ja auch schon, ne? Und andere mögen das vielleicht schon genutzt haben. Wir gucken uns das an, wir bereiten das vor, wir führen Gespräche mit Redaktionen, wir gucken, wie können wir wachsen, wir führen Tests durch, um zu überzeugen. Also wir führen dann wirklich Tests, AB-Tests durch und sowas, schauen uns ganz kritisch die Ergebnisse an, nehmen Stakeholder mit, wir reden ganz viel. Und dann, wenn es am Ende auch, wenn die Daten stimmen, wenn es ein Wachstum gibt, dann ist am Ende die Redaktion die Letzte, die sich dagegen stellt. Aber auch sowas muss zum Beispiel durch ein Herausgebergremium entschieden werden, dass das dann eine Maschine macht, ne? So, und auf dem Weg ist halt ganz viel Kommunikation einfach notwendig. Und dieses Spannungsfeld zwischen, wir machen irgendwie agile Produktentwicklung und versuchen in 2-3 Wochen Sprints die Themen irgendwie durchzubekommen. Und auf anderen Ebenen muss man halt Themen lange vorbereiten, lange sprechen und sowas. Das, ja, also irgendwie haben wir einen Weg gefunden, in dem wir das gut miteinander kombinieren können. Und es kommen ja auch immer mal Themen spontan rein und anders. Und deswegen hilft es uns, dass wir agil arbeiten, ne? Also dass wir es umschmeißen können, dass wir sagen können, okay, jetzt ist das wichtig, dann machen wir halt jetzt erst das. Oder da haben wir keine Entscheidung, das müssen wir jetzt erstmal zurückstellen, packen wir in einen Branch und machen was anderes. Also so an den Stellen hilft uns das natürlich. Und es ist ein komischer Spagat manchmal, gerade auf der Produktmanagement-Ebene. Ich glaube, auf der Management-Ebene wird das gar nicht so gesehen und wahrgenommen.
Jetzt ist ja, oder Digitalisierung steht und fällt ja auch mit den Leuten im Haus. Das heißt, so vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren war gerade alles Richtung Produktentwicklung, digital, da waren eher so die externen, die Wissensträger, die haben sich dann ja jetzt über die Jahre ja auch in die Unternehmen mit reinbegeben, schon in zweiter Generation vielleicht. Das heißt, welchen Einfluss oder wie hast du das beobachtet, wie sich das vielleicht auch dann verändert hat im Unternehmen, die Themen, die früher vielleicht ewig lange gedauert haben oder die irgendwie schwierig waren zu diskutieren. Also was hat sich da bei euch verändert dadurch im Laufe der Zeit mit den Leuten, die mehr und mehr dazugekommen sind und mehr und mehr Wissen auch und vielleicht auch Entscheidungsfreudigkeit ins Unternehmen gebracht haben?
Also wir haben, wir haben in der Redaktion viele Kollegen, die schon lange da sind. Also wir haben eine sehr lange Unternehmenszugehörigkeit bei der FAZ, das muss man schon sagen, auch im Produktmanagement. Ich habe Kolleginnen und Kollegen in meinem Team, die haben mir eine Ausbildung gemacht. Also sie sind seit 14 Jahren Produktmanager für die FAZ und die haben einiges gesehen in den Jahren, aber auch in der Redaktion. Also was uns total hilft, ist mit den Kollegen, also dass wir seit FAZ Plus und nicht nur seitdem, aber da vor allem ganz anders über Zahlen auch in der Redaktion reden, sozusagen. Also mit, ich sag mal, eine Redaktion ist sehr reichweitenorientiert, weil am Ende ein Journalist ist nur zufrieden, wenn seine Texte auch gelesen werden. So. Und das war früher in der Zeitung der Fall und das ist jetzt im Web der Fall. So. Und am Ende ist natürlich, wenn wir was verschließen, ist immer das Thema, dann liest es ja keiner mehr. So, jetzt ist aber eine neue Währung dazugekommen oder eine ergänzende Währung neben der Reichweite, sind auch die Abo-Erlöse. Also wie viele Abos habe ich generiert mit einem Text? Und da haben wir Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion, die zum Teil aus anderen Häusern oder auch aus anderen Branchen dazugekommen sind, die mittlerweile eine ganz klare Schlüsselposition in der Redaktion haben, die für diese FATS-Plus-Zahlen irgendwo auch stehen, die mit den Kollegen in den Redaktionen diskutieren können. Was bedeutet denn das eigentlich? Was liefert der Text und sowas? Und ist der Text gut, um Wachstum zu generieren? Ist er gut, vielleicht eher um Reichweite zu generieren? Und da sind wir ja am Ende, wir wollen ja beides, ne? Wir wollen Reichweite und Abo-Wachstum. Und das hat sich grundlegend geändert. Also das, sag ich mal, nicht nur mit Kolleginnen und Kollegen, die neu dazugekommen sind, aber auch mit diesem ganzen, wir schaffen jetzt auf der Website Abo-Erlöse über FATS Plus. Wir können das messen, wir können das in Tools sehen. Es gibt Dashboards, die hängen in der Redaktion. Die Daten sind allen zugänglich. Die können per E-Mail jeden Morgen einen Report bekommen. Ne? So, das hat sich geändert und zwar nicht nur durch neue Kollegen, aber auch durch bestehende, die einfach eine Zahlenaffinität haben, die jetzt vielleicht auch an Positionen sind, wo sie das entsprechend auch, ne, also die, sag ich mal, vor 10 Jahren auch schon da waren, aber jetzt halt an Positionen sind, wo sie das auch in die Redaktionen tragen können, eine entsprechende Befugnis haben. Und das, würde ich sagen, hat sich bei uns vor allem dahingehend verändert. Ja.
Jetzt würde ich mit dir gerne ein Thema besprechen, und zwar das Thema Personalisierung von Content, Nutzerzentriertheit. Mhm. Weil ich überlege mir natürlich, also gerade eine Zeitung hat ja auch eine journalistische Haltung. Ja, und damit eigentlich auch mit verknüpft mit dieser journalistischen Haltung eigentlich auch, ist sehr stark verknüpft mit der Markenidentität, würde ich mal sagen. Ja. So, jetzt stelle ich mir vor, ich bin jetzt FAZ Plus Abonnent und kriege jetzt eigentlich meine Felix News sozusagen kuratiert. Wie stellt ihr denn sicher, dass ihr da eine gute Balance habt aus, ich will natürlich noch das Wertegefüge und die journalistische Haltung der FAZ spüren, ja, in dem Content, den ich konsumiere, und trotzdem das Gefühl haben, das ist meine FAZ jetzt in dem Fall. Was ist da, also wie stellt ihr das sicher oder was sind da deine Gedanken dazu, wie da vielleicht auch, in welche Seite die Waage mehr ausschlagen muss oder weniger?
Ja, es ist eine wichtige Frage und eine gute Frage. Um es vorwegzunehmen, wir haben noch keine richtig gute Lösung. Wir arbeiten seit 2017, glaube ich, mit Personalisierung und vertesten auch Personalisierung in unseren digitalen Produkten. Und wir haben seitdem eine gute Lernkurve, sage ich mal, und konnten immer stetig Personalisierung erweitern. Wir haben angefangen in unserer App, in unserer FAZ-App, mit einem kleinen eigenen Bereich. Der hieß damals, glaube ich, Entdecken sozusagen. Und da war die Personalisierung nur in diesem Feed. So, weil wir gesagt haben, wir wollen es ja nicht mit dem journalistischen Content vermischen, weil die Homepage ist ja kuratiert aus der Redaktion. Und das ist sie auch heute noch, ne? Sie ist immer noch kuratiert aus der Redaktion. Einfach aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Wir als FAZ haben eine Haltung, wir haben aber auch eine Bedeutung, sag ich mal, und eine Verantwortung. Und wir sind uns unserer Verantwortung bewusst. Und natürlich haben wir auch, was die Inhalte angeht, eine andere Vielfalt mittlerweile, als wir das vielleicht früher hatten. Also der FAZ steht für Politik, für Wirtschaft, für harte Nachrichten, für gut recherchierte Inhalte. Und das wollen wir auf gar keinen Fall aufs Spiel stellen und in Frage stellen. Also das ist auch eine Marke, also die Marke FAZ hängt ja auch an diesen Inhalten. So, also da ist ganz viel dabei, was ganz wichtig ist und was viele ganz kritisch auch in diesem Haus beobachten. Nichtsdestotrotz haben wir auch Artikel über Hafermilch, über, weiß ich nicht, Seitensprung in der Ehe und sowas, ne? Was natürlich so gar nicht so klassisch FAZ vielleicht erstmal scheint.
Das, was halt klickt.
Und was konvertiert auch, ne? So, ja, und ja. Was auch auf eine FAZ-Art geschrieben sein kann. Also das muss jetzt gar nicht, also ich sage jetzt mal, andere Häuser, ohne ihren Namen zu nennen, würden diese Artikel vielleicht anders schreiben, als wir das tun. So, es ist schon Hafermilch auf FAZ-Art, sage ich mal. Aber insgesamt ist das natürlich ein Spannungsfeld, was viele kritisch betrachten und auch zu Recht so. Wenn jetzt noch Personalisierung dazu kommt, wenn wir jetzt natürlich Personen haben, die eher diese Hafermilchartikel lesen und deshalb auch in ein Abo konvertieren, die Frage ist ja, welche Erwartungen haben Menschen, die das lesen, an ihr Abo und an die FAZ? Die wissen vielleicht auch, dass eine FAZ nochmal einen anderen Kontext hat und eine andere Marke. Und da ist uns wichtig, dass wir dass wir beides vereinen, sowohl die journalistische Kuratierung, die werden wir nie aufgeben, glaube ich. Also fällt mir schwer, das zu glauben. Ich glaube auch nicht, dass es sinnvoll ist. Und einen guten Anteil an Personalisierung. So, und das muss ein Mix sein, sozusagen. Und es wird, wir sind gerade in Gesprächen, wir hatten vor 2 Wochen einen neuen Termin zur Personalisierung. Das wird eins der Hauptthemen fürs nächste Jahr sein. Wir haben auch vor Weihnachten noch einen Termin mit den Redaktionskollegen. Und das werden auch nicht die letzten Termine sein. Also wir werden da viel drüber reden im nächsten Jahr, wie wir das begleiten, weil wir sind jetzt momentan, ich habe vorhin über diese FAZ-App und diesen Entdecken-Tab gesprochen, den haben wir nicht mehr, den haben wir schon lange nicht mehr. Wir haben jetzt einen eigenen Bereich auf der Homepage. Das ist aber ein eigener abgegrenzter Kasten, der heißt meine FAZ, und dazu gibt es noch einen eigenen Bereich. Und da sind personalisierte Inhalte zu finden. Und wir haben einzelne Plätze in einzelnen Boxen, wo wir auch personalisieren auf Interessen, auf Basis der Interessen der Nutzer. So, und das heißt, die Personalisierung hat mittlerweile Einzug gehalten auf die Startseite in einer dedizierten Box, sag ich mal. Und die Idee ist, dass es darüber hinausgeht. Und ich habe vorhin eingangs, als wir über Paid Content und so gesprochen haben, welche Inhalte haben wir hinter der Paywall, wer sucht die aus, wer stellt sicher oder wer darf entscheiden, welcher Artikel bezahlt ist und welcher nicht. So hat das früher die Redaktion entschieden und heute entscheidet sagt die Redaktion, das ist unsere Vorauswahl, aus dem dürft ihr entscheiden, und dann entscheidet ein Tool, was es jetzt bezahlt. Bei der Personalisierung werden wir sicherlich ähnliche Wege haben, dass wir sagen, okay, wir definieren Flächen, wir definieren Bereiche auf einer Seite, wo wir testen, was personalisieren wir, mit dem Ziel natürlich, NutzerInnen unserer Seite zu halten, Nutzer und Nutzerinnen, für einen nächsten Klick mit der höheren Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann konvertieren, Abonnenten irgendwie zu halten, zufriedener zu stellen. Aber es darf nie diese eine Nachrichtenbubble sein. Die darf es nie sein bei der FAZ. Und wie der Weg dahin aussieht, den kenne ich noch nicht. Den fangen wir gerade an, gemeinsam zu definieren. Aber da wird es sicherlich lange, lange Zeit Bereiche geben, die immer noch redaktionell kuratiert sind. Und das auch, ne, zu Recht, sage ich mal, wenn irgendwas passiert in der Welt, dass natürlich ganz oben darüber berichtet wird. Dass Eilmeldungen dort stehen, dass vielleicht auch Dinge frei sind, auch das, ne, die von einem relevanten Interesse in der Gesellschaft sind. Und das braucht immer noch eine redaktionelle Hoheit. Nichtsdestotrotz müssen wir und wollen wir auch irgendwo in diese Personalisierungsrichtung gehen, weil wir einfach auch Beispiele international sehen. Das hilft einfach. Also es hilft den Nutzern, es hilft uns am Ende im Wachstum und Nachrichten gibt es zu Genüge, auch bei einer FAZ. Und dort zu sehen, wo finde ich mich ungefähr wieder, das hilft sicherlich auch unseren Leserinnen und Lesern. Aber da brauchst du eine gewisse Mischung und auch das ist langer. Es wird kein Sprint, es wird eher der Marathon, sage ich mal, mit vielen Gesprächen, die aber wichtig sind, ne, auf dem gemeinschaftlichen Weg, weil diese Marke und auch im Zeitalter von KI, im Zeitalter von Nachrichten, Overflow und sowas, die Marke FAZ ist uns halt enorm wichtig und relevant und an der wollen und müssen wir auch festhalten. Ne? So, also das, und in diesem ganzen Kontext passiert das. Das ist eine Verantwortung, es macht aber auch Spaß. Also darüber zu diskutieren und zu streiten, sage ich mal, an verschiedenen Stellen, mit dem Anspruch, es halt stetig zu verbessern. So. Und Zahlen helfen uns dabei auch. Also auch da wird es sicherlich AB-Tests geben und zu gucken, okay, können wir nicht das gegen das testen? Und da müssen wir Redaktionskollegen mit einbinden, die an der Seite arbeiten und sowas. Also das wird ein langer Weg, aber Zahlen und helfen. Und da, finde ich, haben wir in den letzten 8 Jahren echt große Schritte gemacht, dass das halt einfach auch möglich ist, so zu sprechen und darüber zu diskutieren. Ja.
Jetzt hast du gerade gesagt, du hast ein internationales Beispiel im Kopf, die es besonders gut machen. Magst du das mit uns teilen?
Also die Aftenposten, das ist ein skandinavisches Haus, die personalisieren sehr viel und sehr gut. Das haben sie mal auf Konferenzen gezeigt. Ja, also es gibt auch in Deutschland Beispiele, die damit experimentieren. Ich weiß gar nicht, ob eine New York Times wirklich personalisiert und wie stark sie das tun, aber ich gehe davon aus, dass auch die relevante Anteile auf ihrer Seite personalisieren. Der Telegraph in London hat verschiedene Bereiche auf der Seite, wo sie auch dort experimentieren. Aber auch da muss man sagen, ich glaube, wir sind alle, also wir kochen alle nur mit Wasser. Wir haben dieselben Herausforderungen und auch die ähnliche Fragestellung. So, ich glaube, manche sind weiter als wir, andere vielleicht aber auch nicht. Ne? Also da sind wir, glaube ich, in einem guten Mittelfeld und wir gucken oft, wenn wir uns anschauen, was passiert im Markt, über den Teich, also nach Amerika, weil einfach da viele gute Beispiele sind, die wir uns anschauen können, aber auch nach Skandinavien, also gerade im Medienmarkt, die Skandinavier sind da echt weiter, als wir das an vielen Stellen sind.
Ja, und ich denke auch, was du gesagt hast, je mehr Content jetzt, also es ist ja eine riesige Content-Flut, vor allem auch mit KI, je mehr Content es gibt, umso satter werden die Menschen, umso mehr wünschen sie sich, glaube ich, dann auch eine Kuratierung und eine Haltung. Und ein Vertrauen und ich glaube, dass eher journalistische Fähigkeiten und auch der Kodex, der da auch mit eingebacken ist sozusagen in das Journalistentum, ich glaube, das wird eher wieder wichtiger als es gab ja schon Abgesänge, dass es, manche informieren sich nur noch über Instagram oder irgendwelche YouTube-Kanäle, da kriege ich immer... Auch in meinem Freundeskreis. Das finde ich immer super, wenn die Stimme irgendeines YouTube-Influencers wahrer sein soll als die eines großen deutschen Verlagshauses, wie auch immer. Was sagst du denn, oder wie ist deine Sicht darauf, wie haben sich denn die Anforderungen, da sprechen wir ja auch gerade darüber, der Leserinnen und Leser, Nutzerinnen und Nutzer, verändert in den letzten paar Jahren und wie siehst du das auch, wie wird sich das in Zukunft verändern? Ja, schnelle Suche, dynamischer Liquid Content, hatten wir auch schon drüber gesprochen im Vorfeld. Was passiert da? Wie verändert sich das?
Ja, gute Frage. Also wenn wir die Leserinnen und Leser der FAZ im Blick haben, das möchte ich vielleicht mal vorwegstellen, dann haben wir, also unser Durchschnittsleser ist so Mitte, Ende 40 und eher männlich. Genau, um es mal zu umreißen, gut gebildet, hohes Einkommen. Das ist so unser Durchschnittsleser. Im E-Paper, wenn wir gucken, sag ich mal so die traditionelleren Digitalprodukte, sind sie eher älter, um die 60 vielleicht, wenn wir auf FAZNET und in FAZ der Tag, wir haben noch so eine kleinere App, schauen, sind sie vielleicht etwas jünger. Aber sag ich mal, die FAZ hat jetzt keine Leserschaft, die besonders jung ist. So, um das jetzt mal so voranzustellen, überrascht, glaube ich, auch keinen.
Aber auch bei denen ändern sich ja die Anforderungen. Das ist ja auch spannend. Das ist ja auch eine wichtige und eine wachsende Zielgruppe, sozusagen, ja.
Die Gesellschaft wird immer älter. Genau, und auch bei denen ändert sich die, ja, genau. Was ich nur damit sagen will, ist, wir haben immer das Spannungsfeld zwischen, wir müssen eigentlich alle so ein bisschen mit abdecken, ne? Also wir können, deine Eingangsfrage war ja, wie ändert sich das Nutzungsverhalten? Und natürlich reden wir jetzt nicht mehr darüber, jemanden digital onzuboarden. Also es sind alle digital versiert, egal ob 40 oder 60 oder 70. Je älter, desto schwieriger. Aber das heißt jetzt nicht, dass die sich nicht auskennen. Also die wissen durchaus, wie man so digitale Produkte nutzt. Die Erwartungen und das, wie ich ein Produkt nutze, werden ja auch nicht nur geprägt durch eine FAZ und ihre Nachrichten-App. So unsere Leserinnen und Leser nutzen Spotify, die nutzen Amazon, um Dinge zu kaufen, die, weiß ich nicht, nutzen irgendeine Bahn-App oder, weiß ich nicht, Regionalverkehrsbetriebe-Apps und sowas. Also ich sage jetzt, was ich sagen will,
ist... Rhein-Main-Gebiet ist natürlich besonders gut, die kennst du wahrscheinlich, ne?
Die kenne ich.
Haben wir natürlich gemacht.
Die kenne ich. Können wir danach mal drüber reden?
Aber gerne hier, wenn du positives Feedback hast, ansonsten danach, ja.
Nein, ich nutze sie natürlich, wenn ich mit der Bahn fahre, täglich. Ansonsten fahre ich auch oft mit dem Rad. Genau. Nein, aber also ich sage jetzt mal, was ich sagen will, ist, das Nutzungsverhalten ändert sich ja nicht durch uns, sondern durch die Umgebung, durch Google, durch was auch immer. So. Und dann, das schauen wir uns an und müssen es adaptieren an den Stellen, wo wir es für sinnvoll erachten. Was anfing mit den ganzen, sag ich mal, E-Commerce, Shops, Zalando damals mit Amazon ist, sag ich mal, wie kann ich schnell in einem Checkout sein? Das heißt, auch da damals, als wir FAZ Plus eingeführt haben, können wir keinen fragen, der ein Digital-Abo haben will, wo wohnst du, gib mal deine Postleitzahl und Telefonnummer am besten noch an, wenn du das Abo kaufst. PayPal muss verfügbar sein im Checkout. Ne? Also diese ganzen Themen, das ist natürlich was wir in unsere Produkte implementieren müssen, wo wir Strecken für schaffen müssen, was für uns als Traditionshaus nicht so einfach ist immer. Weil wir die Basis dafür im Zweifel nicht haben, die technologische Basis. So, das ist das eine. Zum anderen ist es so, dass wir merken jetzt gerade durch AI und durch Nutzung von, sag ich mal, Google, von Perplexity, von ChatGPT, dass das Nachrichtenverhalten ein bisschen interaktiver wird. Also im Grunde etwas mehr zugeschnitten auf das, was ich brauche. Ja, ich kann vielleicht mal eine Nachfrage stellen, ich kann tiefer in den Content eintauchen. Das sehen wir an einigen Stellen, wo wir dann versuchen, unsere adäquaten Experimente damit zu machen. Wir sehen das auch, wir haben schon länger Podcasts und Text-to-Speech im Produkt. Also ich kann mir Artikel vorlesen lassen, ich bin unterwegs, ich habe eine Multi-Device-Nutzung, sitze irgendwo, guck was, habe noch was anderes parallel in der Hand oder laufe irgendwo hin und höre was. Also auch da eine CarPlay-Integration. Also wir versuchen immer dort zu sein, wo unsere Nutzer und unsere Nutzerinnen sind, damit wir an diesen Punkten irgendwie anknüpfen können. Und das merken wir einfach, also ich finde, meine Wahrnehmung ist, es wird auf jeden Fall schneller, es kommt schneller mehr dazu, es verändert sich in schnelleren Rhythmen und unser Spagat ist immer, dass wir natürlich diese Dinge anbieten wollen und müssen, aber jetzt nicht sagen können, auf FAZNET hast du nur noch einen großen Suchschlitz und interagier mal mit dem Content. So, also das, ne, so, sondern wir müssen halt den Spagat bilden zwischen, wie können wir damit experimentieren? Wie können wir für uns Erfahrung sammeln in dieser Art der Nutzerinteraktion? Wie können wir aber nach wie vor den Anspruch, den an einer FAZ gestellt wird, nämlich Nachrichten zu kuratieren und zu publizieren, trotzdem erfüllen? Und da, sag ich mal, das geht manchmal nicht zusammen, manchmal schon, manchmal finden wir auch smarte Wege. Und Liquid Content ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ne? Also sozusagen Artikel, die wir haben, gibt es immer zum Hören. Also das auf jeden Fall. Wir haben immer eine Text-to-Speech-Variante. Auch das ist AI. Ne? Also wir arbeiten mit 11 Labs. Das ist eine komplette AI-Stimme, die wir da nutzen. umgekehrt, wir haben nicht für jeden Artikel ein Video. So, da Video wird nächstes Jahr für uns auch wichtiger sein. Wir haben aber schon mal horizontale Videos sind wir gut drin, aber vertikale Videos nicht so sehr. Wir haben eine TikTok-Redaktion seit ein paar Jahren, die auch ganz losgelöst von, sag ich mal, anderen redaktionellen Strukturen in der Redaktion TikTok macht und auch gut und erfolgreich. Und das dann wieder ins Produkt zu bringen, das haben wir dieses Jahr das erste Mal geschafft. Also auf FazNet haben wir jetzt auch so einen Riegel mit, sag ich mal, vertikalen Formaten. Da wird es nächstes Jahr auch weitergehen, weil wir merken, auch Menschen um die 40, um die 50 sind, ich schließe mich da ein, ich bin auch 41, sind auf Instagram, gucken vertikales Video, sind auf TikTok, wie auch immer. Und das ist einfach ein Nutzungsverhalten, was sich verändert. Und deshalb müssen wir da auch mitgehen. Der Weg ist halt manchmal nicht so einfach. Und wir diskutieren intern viel, wollen wir das eigentlich? Also wollen wir unsere TikTok-Videos auf unserer Seite haben, ja oder nein? Welche Videos nutzen wir dann? Werden die extra produziert und so, ne? Also es ist schon, dann löst immer eine Diskussion intern aus, die aber, glaube ich, schon wichtig ist für diesen Qualitätsaspekt, den die FAZ halt auch mitbringt.
Also wenn ich dir so zuhöre, kaufe ich dir auf alle Fälle ab, dass ihr euch da Gedanken macht, dass ihr euch da überlegt, wie das genau funktioniert, ohne jetzt einfach bis vor dem Podcast genau gewusst zu haben, wie das bei euch läuft. Definitiv. Du, lass uns doch mal in eure Design- und Produktschmiede reinschauen, wie genau ihr an die Produktentwicklung rangeht. Wir Agenturen predigen ja immer sehr stark, dass es ein Designsystem braucht, auf dem man aufsetzt, damit man dann eben darauf aufbauend verschiedenste Produkte bedienen kann, die Apps, die Website etc. Deswegen meine Frage, habt ihr ein Designsystem und wenn ja, hilft es euch, nachhaltig zu skalieren und da wirklich den Überblick zu bewahren über alle möglichen Komponenten? Genau, starten wir mal damit.
Jein. Also wir haben, unser Produktdesign liegt nicht im Produkt, sondern in der Redaktion. Um es da an der Stelle auch noch mal ein bisschen komplizierter zu machen. Aber es ist ein sehr wertgeschätzter Kollege, der sich um unsere Designs kümmert mit einem kleinen Team sozusagen und wir arbeiten da gemeinschaftlich dran. Also es gibt Libraries, es gibt Pattern, wir haben Style Guide, der auch Verlag und Redaktion vereint. Das gab es 2017 auch nicht, ist jetzt auch nicht mein Verdienst, aber am Ende haben wir seitdem auch uns weiterentwickelt und haben ein gemeinsames System, wenn man es so will, und versuchen schon, sag ich mal, die Farben, aber auch die Elemente und sowas durchzudeklinieren. So. Wenn wir jetzt im Produkt starten und, sag ich mal, ein neues Feature implementieren wollen, wenn wir ein Produkt-Relaunch machen, ist vielleicht das schönere Beispiel FAZ der Tags, eine App, die haben wir im Februar redesigned, gelauncht. Das ist so eine etwas, sag ich mal, isoliertere App, die 10 Artikel pro Tag beinhaltet, die sehr zusammengedampft sind, sehr visuell ansprechend, also großformatige Bilder, nur Artikelzusammenfassung anstatt Teaser, dann der Artikel, immer ein Artikel zum Hören dazu, einen personalisierten Anteil in diesen 10 Artikeln und so. Also sag ich mal so unser digitales Vorzeigeprodukt, wenn man so ein bisschen weiter nach vorne will sozusagen. Und als wir das gestartet haben, diesen Prozess, sag ich mal, dann, das geht lange vorher los. Ich glaube, letztes Jahr im Mai hatten wir einen Kickoff, wenn mich nicht alles täuscht, und gesagt haben, okay, was wollen wir dann eigentlich machen? Was ist unser Ziel mit Redaktion und mit Verlag? Und dann fangen wir an, und deswegen ist es ein schönes Beispiel, haben wir sehr viel Nutzertests gemacht und sehr nutzerzentriert gearbeitet. Sozusagen, da haben wir uns mit dem Kollegen aus der Redaktion, der das Produktdesign macht, zusammengesetzt und gesagt, okay, was wollen wir dann eigentlich? Was ist unser Ziel mit dieser App? Und dann haben wir verschiedene Varianten skizziert und die dann in den Nutzertest geschickt und dann wiederum geguckt, okay, was machen wir denn jetzt mit diesem Ergebnis? Und wir haben nämlich bei der Tag keinen vertikalen Flow, also von oben nach unten, sondern horizontalen sozusagen. Und das ist anders als in unseren anderen Nachrichten-Apps und auch so, wie man es sonst sieht. Und das ist nur durch Nutzertests entstanden. Also im Grunde Idee zwischen Design und Produktmensch sozusagen? Können wir das nicht mal ausprobieren? Wie verhalten sich andere Apps, in denen ich mich irgendwie navigiere? Und dann wurde es, sag ich mal, skizziert. Dann wurden erste Figma-Layouts gebaut, dann wurden da Nutzer drauf geschickt und dann wurde es, sag ich mal, weiter durchdekliniert. Und das ist ein ganz schöner Prozess, weil da wirklich von Anfang an alle Parteien zusammengearbeitet haben. Manchmal ist es aber auch so, dass wir einfach Designs bekommen und die dann umsetzen. Manchmal ist es so, dass wir halt sagen, okay, wir hätten gern Folgendes und dann wird das einmal gezeichnet. Aber insgesamt bewegen wir uns schon auf einem einheitlichen, sag ich mal, FAZ-System, wie wir Dinge kommunizieren, wie wir Buttons benennen, wo sie platziert sein dürfen, wie groß sie sein dürfen, welche Farbe sie haben dürfen. Ne? Also so all das ist definiert und ist auch für alle zugänglich, alle unsere Partner, weil wir, und ich habe es eingangs gesagt, wir haben keine eigene Entwicklungs-IT. Also das heißt, wir haben diverse Partner, natürlich ein paar große für unsere Kernprodukte, aber auch drumherum ganz viele kleinere Partner, die an einzelnen Stellen mal was übernehmen und gerade auch für die Sales-Kollegen einzelne Kampagnen und sowas machen. Und das muss ja immer FAZ-tig aussehen. Ne? So, und es muss klar sein, das ist jetzt die FAZ. Barrierefreiheit kommt hinzu. Ne? Also so an verschiedene Elemente, da muss es einfach einen Standard geben. Und den haben wir mittlerweile. Und ich würde sagen, fast über alles, zumindest an den Stellen, wo wir arbeiten, haben wir ihn und greifen da auf was Einheitliches zurück.
Ja. Ja, ich glaube, das Wichtige ist ja auch, ich meine, es kann nie perfekt sein und alles stimmen, aber wie du sagst, man muss ein Gefühl dafür haben, funktioniert das schon irgendwie, was wir da so bauen und wie wir das bauen und kommt das da draußen auch richtig an und kriegen wir trotzdem Dinge wie Konsistenz oder wie du sagst, Barrierefreiheit gelöst und spielt da alles ineinander, von dem her definitiv, ja. Welche Produkte oder Features würdest du sagen, sind aktuell, also ich meine, du hast gerade über das Tag-Projekt gesprochen. Gibt es da andere Produkte oder Features, die du hervorheben würdest, wo du sagst, hey, das ist eigentlich schon auch sehr, sehr wichtig für uns?
Also ich sag mal, wenn wir über die FAZ reden, dann ist der Tag ist wichtig für uns und ist für uns auch aus Produktmanagement-Sicht einfach ein sehr schönes Beispiel, weil wir Dinge tun können, die wir sonst im Kernprodukt nicht tun können, sozusagen. Was für uns wichtig ist, ja, das ist eine schwierige Frage insofern. Also wir versuchen ja, unsere Produkte so zu entwickeln, dass wir Nutzerinnen und Nutzer im Produkt halten und dort halt das abbilden, was sie brauchen. Und man sieht in den letzten Jahren so ein bisschen in der Medienwelt, wenn man auch so, weiß ich nicht, New York Times sich zum Beispiel anschaut, aber auch andere, dass der reine Nachrichtenkonsum, ich sag mal, ergänzt wird um andere Dinge, die im Produkt zu finden sind. Also die Frage ist so ein bisschen, jemand kommt zum Nachrichtenlesen zu uns, aber bleibt vielleicht für ein Kreuzworträtsel oder für einen Podcast oder sowas. Also ich sag mal, das Nutzungsverhalten noch zu ergänzen und auch so Routinen und an Stellen anzusetzen, die wir auch in der Produktentwicklung mit berücksichtigen müssen, die das Produkt ein bisschen komplexer machen und nochmal Hürden einbauen, vielleicht doch nicht gehen zu wollen und sowas. Und da würde ich sagen, haben wir im letzten Jahr ganz viel getan, auch in diesem Jahr, wo wir sagen, okay, wir haben Spiele hinzugenommen, es sind FAZ-Spiele mit ins Produkt gewandert, also in der FAZ-App haben wir einen Spiele-Tab mit einer Wordle-Version, FAZ-like, mit einem Kreuzwort, mit anspruchsvollen, sag ich mal, Spielen, aber auch mit einem Memory, was auch total schwer ist, weil es nur so Muster sind und sowas, aber wo wir sagen, okay, das sind dazugekommen. Das sind zum Teil auch Abonnenten-Features. Wir haben Text-to-Speech hinzubekommen vor vielen Jahren schon und arbeiten da aber auch stetig weiter. Also Text-to-Speech hat immer eine Relevanz für uns in der Weiterentwicklung. Wir feilen immer an der Stimme, an dem Player, wie können wir das irgendwie besser erlebbar machen, AI-Themen, ne? Wie können wir Zusammenfassung, also mit AI die Artikel zusammenfassen als Ergänzung, nicht als Idee, dass man deswegen den Artikel nicht mehr nutzen muss, aber das halt alles ins Produkt zu implementieren, das ist für uns schon eine der wesentlichen Aufgaben, ja. Und das auch dann erlebbar zu machen, ne? Wir haben jetzt Kochen hinzubekommen, also wir haben eine eigene Rezeptdatenbank. Und das alles in so einer App dann auch wieder verfügbar zu machen und so, das ist eine ganz eigene Herausforderung und braucht halt auch ein paar Kniffe, ne? Weil das am Ende stehen wir weiterhin für Nachrichten und das muss überall klar sein und auch dran kleben, aber die anderen Themen wollen wir ja trotzdem, präsentieren und integrieren. Und das ist so das, was uns so ein bisschen umtreibt in den letzten Jahren, dass diese Welt einfach der FAZ größer wird. Ja.
Ja, und ich meine, da gibt es ja wirklich, wie du schon sagst, so viele Ideen, was man noch alles machen könnte und was man nicht noch alles integrieren könnte. Wie stellst du überhaupt sicher oder was macht ihr, um zwischen der Betreuung der aktuellen Produkte zu unterscheiden, aber auch so der langfristigen Strategie? Also was für Frameworks nutzt ihr, um euch da strategisch vorzubereiten? Sperrt ihr euch da einmal im Quartal ein und macht da 2 Tage Strategie-Workshops? Also wie schaut man denn nach vorne und entscheidet dann oder justiert dann wieder die Richtung?
Ist eine gute Frage. Also ich glaube, den einen Weg gibt es bei uns nicht. Also was wir im Produktmanagement schon machen, wir schließen uns zumindest einmal im Jahr ein und gucken, was ist das Zielbild für unsere Produkte und in welchem Verhältnis stehen die zueinander. So. Welche Bedeutung hat eine FAZ-App? Welche Bedeutung hat ein E-Paper? Welche Bedeutung hat Audio? Neu hinzu kommt jetzt Video als eigene Disziplin, sag ich mal, auch für uns, irgendwie, die wir mit betreuen. Das war vorher schon immer da, ne? Aber wir hatten jetzt keine Produktmanager-Rolle auf diesem Thema AI. Hatten wir vor ein paar Jahren auch nicht. Also wie gehen wir damit um? Ist es ein eigenes Produkt? Ist es keins? Spiele, wie formulieren wir das? So, da versuchen wir uns schon zu sortieren im Produktmanagement-Kreis, sag ich mal. Auch mit meinem Chef, der Chief Product und Sales Officer, also unser Abteilungsleiter, ist damit aligned. Es ist jetzt nicht so, dass wir eine große Produktvision in der FAZ übergreifend haben. Das ist einfach nicht so, sondern wir haben für uns ein Zielbild im Kopf für unsere einzelnen Produkte und haben, sag ich mal, so Leitplanken. Ne? Also jetzt ist gerade, wir reden im Dezember und da bereiten wir jetzt gerade vor, was ist das Thema fürs nächste Jahr? Also wie gehen wir mit diesem ganzen Kontext um und was ist unser Fokus und was ist unsere Vision als Produktmanagement, was ist unsere Mission, was sind unsere Ziele für die einzelnen Produkte und das versuchen wir so gut es geht abzubilden und das hilft uns auch, also um die ganzen Anforderungen der einzelnen Stakeholder auch abgleichen zu können, ne? Also was ist eigentlich wichtiger als was, wie passt das da rein? Man muss sich aber auch so ehrlich machen, und das muss ich tun, zu sagen, naja, damit können wir nicht so durchfahren bei einer FAZ. Ich habe, glaube ich, ganz oft gesagt, wir diskutieren viel. Und an den Stellen ist das auch so, ne? Sondern dass wir im Grunde sagen, die Redaktion hat ja auch eine Produktvision. Und ein Redakteur, jeder einzelne Redakteur, der für die FAZ schreibt, hat eine Vision von seiner FAZ. Und wir haben über 400 Redakteure und ich glaube, wir haben über 400 Visionen. Ne? Also so an der Stelle, und dann kommen noch die ganzen Verlagsmitarbeiter dazu. Das haben wir nicht in einem großen Workshop übereinander gelegt. Glücklicherweise laufen wir trotzdem in eine gemeinsame Richtung. So, es ist, glaube ich, nicht so weit voneinander entfernt an den Stellen. Und unsere Herausgeber und unsere Geschäftsführung sind da auch stark abgestimmt, was so Wachstumsthemen angeht. So, und das ist dann unsere Leitplanke, in der wir uns befinden und in der wir uns dann einordnen. Ja, und ich sag mal, also meine Produktmanager, wenn die das jetzt hören, dann sagen die, ja, Marina, das sagt sich so schön. Am Ende kommt immer irgendein Thema von rechts mit Managementauftrag und dann wird das auch gegen die Produktvision umgesetzt im Zweifel. Ne? Oder ich sag jetzt mal, unsere Vision und unser Kontext wieder so adaptiert, dass es da reinpasst und wir das auch mittragen können. Aber ich glaube, so ganz, ja, also ganz so lehrbuchmäßig wie in anderen Häusern ist das in der FAZ nicht der Fall. Kann gut sein, kann auch schlecht sein. Da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu.
Marina, jetzt würde ich gerne einmal mit dir noch ein bisschen in die Zukunft schauen.
Ja.
Welche Trends siehst du als besonders relevant an für die digitale Produktentwicklung in eurem Kontext? Ja, zum Beispiel, natürlich haben wir über KI gesprochen, Microsubscriptions, solche Themen. Und vielleicht daraus abgeleitet, was ist jetzt gerade auf der Roadmap besonders hoch priorisiert und wie siehst du die digitale Zukunft der FAZ in den nächsten 10 Jahren? Das kann, weiß keiner, aber 3, 4, 5 Jahren.
Also ich starte mal, was hat aktuell vielleicht Priorität? Wir haben über Personalisierung gesprochen, das hat total Priorität gerade. auch das Thema, wie können wir diese wachsenden Strukturen im FAZ-Kontext produkttechnisch mit begleiten. Auch das hat Prio, weil wir einfach merken, wir müssen da ein bisschen stärker vielleicht uns auch fokussieren und können nicht immer nur noch ergänzen, sondern brauchen irgendeinen klugen Weg, das zu präsentieren. Video und Audio, also im Grunde, ich will es jetzt nicht Liquid Content nennen, das klingt so groß, ne? Aber unsere Inhalte anders als Text oder ergänzend zum Text noch darzureichen als Audio und als Bild, Bewegtbild. Das sind unsere paar der Fokusthemen fürs nächste Jahr. Ergänzende Themen, also wie können wir mit diesen ganzen lebensweltlichen Themen besser umgehen im Rahmen einer FAZ. Das sind so die Themen fürs nächste Jahr. KI spielt immer eine Rolle, ne? Also das habe ich jetzt nicht explizit genannt, aber AI, finde ich, und da sind wir uns als FAZ, glaube ich, schon einig, ist ja kein Selbstzweck. So, wir müssen uns anschauen, was passiert dort, wie verändert sich Nutzungsverhalten, wie verändern sich auch Anforderungen von Nutzerinnen und Nutzer. Aber AI ist jetzt erstmal kein Selbstzweck und wir haben kein Projekt, was sagt, wir brauchen mehr AI in unserem Produkt. Sondern es kann ein Mittel sein, um Dinge zu erledigen, besser zu erledigen, besser umzusetzen. Und wir experimentieren an vielen Stellen und versuchen da natürlich auch dort stattzufinden, wo man stattfinden muss und dort zu experimentieren, wo man experimentieren sollte. So, und ich glaube, das ist das große Thema für die Zukunft, weil niemand weiß, was genau passiert, welche Bedeutung klassische Nachrichtenhäuser noch haben werden in der Zukunft. Aber also ich sag mal, eine Zukunft, in der jeder nur noch an ChatGPT fragt, was ist denn heute wichtig, ist auf jeden Fall eine Bedrohung für uns als Haus. Und da die Marke mit ins Spiel zu bringen, dort zu experimentieren, also ich meine, wir wissen nicht, wohin es geht. Wir wissen nicht, wie schnell sich, also wir wissen, dass es sich schnell entwickelt, aber wir wissen nicht, wohin. Und das ist einfach ganz wichtig, dass wir irgendwie schauen und begleiten und gucken und experimentieren, ohne unsere, sag ich mal, unsere journalistische Haltung aufzugeben und das zu tun, was wir tun, ne? So, und wie sieht das in 5 Jahren aus oder in 3 Jahren? Ich weiß es nicht. Ich glaube nur, dass unsere Produkte werden anders aussehen. So, also sie werden schon anders aussehen. Sie entwickeln sich stetig weiter. Wir werden mehr Texte haben mit Video, mit Audio, das auf jeden Fall. Wir werden hoffentlich auch einen großen personalisierten Anteil haben, den man vielleicht als Nutzer gar nicht so merkt, ne? Also ohne die Filterbubble und all diese Themen. Und hoffentlich werden wir weiter eine relevante Adresse sein. Also so das. Und das ist ja, muss ich nicht ausschließen, ist aber am Ende auf jeden Fall was wir versuchen und wo wir drauf hinarbeiten, ne?
Jetzt mal Greenfield Approach, also schon in Richtung Abschluss jetzt. Wenn du ein neues digitales Produkt oder ein Format entwickeln dürftest, komplett ohne Restriktionen, wie sähe das aus? Was wäre das heute? Und für die nächsten 3-4 Jahre natürlich.
Ja, heute und jetzt wäre es definitiv ein personalisiertes Liquid Produkt. Also definitiv personalisiert zu einem sehr hohen Anteil sogar. Mit Audio, Video, vielleicht würde man sogar entscheiden dürfen, wie man jetzt konsumieren will, ob Text, ob man es hören will, ob man Video will. Wäre viel reduzierter als das, was wir eigentlich anbieten. Also die FAZ bietet ja zu allem Texte an und ich weiß gar nicht, also wir publizieren auf jeden Fall über 150 Texte, glaube ich, am Tag. Das muss man ja erstmal schaffen können. Wäre sehr viel interaktiver. Als das, was wir zum Teil so anbieten können auch. Aber ja, also es wäre personalisiert, es wäre reduziert, interaktiv.
Perfekt. Dann kommen wir jetzt zu den abschließenden 3 Quickfire-Fragen für dich. Frage Nummer 1, dein Lieblingsfeature der FAZ und warum?
Mein aktuelles Lieblingsfeature ist unser AI-Podcast aus dem Rhein-Main-Gebiet. Den haben wir seit kurzem, weil er gibt mir jeden Abend 5 Minuten Überblick, was in der Region, in der ich dann wohne, überhaupt los war.
Das muss ich meiner Familie schicken. Die wohnen ja auch noch im Rhein-Main-Gebiet. Das klingt sehr gut. Zweite Frage, dein wichtigstes Learning aus der Transformation, zum Beispiel ein digitales Experiment, das schief ging, natürlich wollen wir Learnings, kriegen wir meistens auf Basis von Fehlern, die wir auch gemacht haben, oder auch was, was besonders gut lief?
Also wir testen total viel, das machen vor allem die Kollegen aus dem Payroll-Team, die ganz viel AB-testen und sowas. Ich glaube, da sind auch viele Dinge schon schief gegangen. Also mein wichtigstes Learning ist ein bisschen banal, aber es ist tatsächlich so dieser Lehrbuchansatz, der funktioniert bei uns nicht. Wir müssen reden, wir müssen diskutieren und wir brauchen am Ende einen Test und Daten und dann merken wir liegen falsch oder wir liegen nicht falsch. Aber es ist wirklich so, dass dieses, ja, lehrbuchmäßig, es funktioniert nicht. Wir müssen halt einfach unseren eigenen Weg finden immer. Und das ist mühsam und das ist manchmal auch anstrengend und fordert viel Disziplin und vor allem auch viel Resilienz, da immer wieder weiterzumachen. Aber es, ja, das ist der einzige Weg, der für uns irgendwie im Haus funktioniert.
Ich glaube, da seid ihr nicht die Einzigen. Ich kenne niemanden, der nach dem digitalen Playbook längerfristig arbeitet. Gut, letzte Frage. Die digitale Zukunft ist ... Perfekt. Super. Marina, vielen Dank für deine Zeit und für die ganzen wertvollen Insights, die du uns gegeben hast. Da können unsere Hörer und Hörerinnen mit Sicherheit einiges mitnehmen. Hat uns große Freude gemacht. Vielen Dank.
Danke auch an euch.
Ja, ihr Lieben, das war's mal wieder mit der heutigen Folge der Digital Product Talks. Diesmal mit Marina Sorg von der FAZ zum Thema Digitalisierung der Verlagsbranche. Wenn dir das Gespräch gefallen hat und du die ein oder andere Idee für dich mitnehmen konntest, dann zeig uns ein bisschen Liebe. Folge dem Podcast, lass eine Bewertung da und teile die Folge mit jemandem, der genauso digital tickt wie du. Dein Support hilft uns, noch mehr spannende Gäste und frische Insights rund um digitale Produkte, UX und Business Transformation zu bringen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Talk Digital Products.